Ich freue mich, dass das Interesse so groß ist. Ich nehme an am OGC API und ich stelle jetzt ein sehr junges, neues Projekt vor. Und nachher kommen dann noch bewährte, ein bisschen ältere Projekte. Ich rede über Bbox. Mein Name ist Birman Kalber, wie Hans heute gesagt hat. Ich komme aus der Schweiz, arbeite für SourcePool. Wir machen WebGIS-Sachen, Cookies Web Client kennt man wahrscheinlich. Betreiben auch einen Dienst und der T-Rex Vector Tile Server, der ist auch bei uns entstanden, gehört auch zum WebGIS-Thema, die Vector Tiles. Wir machen Cookies, Core-Entwicklung, Cookie Server, Support und viele andere OSGEO-Projekte so über die Jahre und programmieren in diversen Sprachen. Ich rede über Bbox Services, das ist das Projekt, ein junges Projekt und auch unter sehr neuen Adresse hier zu erreichen. Bbox Earth ist die Adresse, wenn jemand jetzt schon parallel schauen will. Der besteht aus verschiedenen Unterdiensten, den OGC Features Service, wo es darum geht, Geodaten auszuliefern, erste Linie als GeoJSON, aber auch andere Formate. Und dann ist ein Map-Service drin, das ist eigentlich der Nachfolger vom WMS, OGC Maps-Service. Da ist nicht eine direkte Implementation, sondern da haben wir Backends, Cookie-Server und UMN-Map-Server. Und dann gibt es einen Tile-Service, der OGC API-Tiles. Und da gibt es Vector-Support, aber auch Raster-Support, der auf diesen Maps-Service zurückgreift. Dann gibt es einen speziellen Dienst, Asset Service. Gerade bei den Tiles ist es noch wichtig, dass man so Zusatzdaten ausliefert. Das sind Fonts, Sprites, solche Sachen. Und dass man die auch integriert einfach ausliefern kann, gibt es diesen Web-Service dazu. Und als letzter hier noch aufgelistet ein Processes Service. Wie hieß der? WPS ist der Vorgänger bei OGC. Und das ist OGC API Processes. Alle die haben eine gemeinsame Core Library. Und zusammen, das ist jetzt eben die Bounding Box, haben wir den Bbox Server genannt. Das ist so ein schönes Kürzel und irgendwie kommt einem das vertraut vor. Man kennt das, die Bounding Box. Und das ist der Name von dem Projekt. Ein paar Worte jetzt zum OGC API. Da gibt es standardisierte Endpunkte, das ist eigentlich das Neue. Wir haben eine Landingpage, wo Links zu verschiedenen weiteren Seiten sind, eine Conformance-Page, das sind die früher die Capabilities. Und dann gibt es die Collections, das sind Daten, also Features, hauptsächlich oder in erster Linie Vektordaten, denkt man da dran. Dann gibt es den Map-Endpoint, den Tiles-Endpoint und den Processes-Endpoint jetzt, die hier jetzt abgedeckt sind und es gibt noch verschiedene weitere Endpunkte für weitere Dienste. Aber das ist jetzt eigentlich das Schöne an diesem OGC API, dass es diese gemeinsame Struktur gibt und gemeinsamen Startpunkt, Ausgangspunkt, der dann zu verschiedenen Diensten führt. Und dann das Ganze wird über Open API quasi in einer standardisierten Form auch beschrieben. Das heißt, es gibt dann auch Clients, die direkt sich aus der Spezifikation vom Dienst einen Client zusammenstellen können, um dann einfach diese Schnittstellen anzusprechen. Dieses Projekt ist in Rust geschrieben, Programmiersprache Rust. Hier nur eine Folie dazu. Wieso jetzt Rust? Als nächstes werden wir ein Python-Projekt hören, das ist, glaube ich, so die Nummer 1 Sprache im Geo-Bereich. Rust ist noch nicht so verbreitet im Geobereich, aber trotzdem gibt es schon eine schöne Community da. Und Rust hat halt als Ziel, hohe Performance zu erreichen, ist eine kompilierte Sprache und sie hat Features, die es gewisse Klassen an Fehlern verhindern, schon beim Kompilieren. Das heißt, auch wenn es dann um Sicherheit geht, also Memory Overflows, so Memory Fehler, die schon beim Kompilieren abgefangen werden. Und es gibt eine hohe Produktivität, auch durch umfangreiche Libraries und eben auch der Compiler, der halt so lange meckert, bis man die Fehler draußen hat und man die Fehler nicht nachher suchen muss zur Laufzeit. Und das gibt so eine Empowerment, heißt auf Englisch, ich habe keine Übersetzung jetzt gerade gefunden, zum Beispiel die parallele Programmierung ist immer ein sehr anspruchsvolles Thema, und mit diesen Compiler-Features kann man hier eben angstfreier programmieren, man macht, weil gewisse Fehlerklassen, eben die zentralen Fehlerklassen, sind hier ausgeschlossen. Und es gibt auch wirklich einen Überblick oder eine Möglichkeit, komplexe Projekte zu warten. Rust kann man auf native Plattformen kompilieren, alle verbreiteten Plattformen, oder auch WebAssembly ist gut unterstützt, das ist auch noch eine interessante Plattform. Ich gehe jetzt die einzelnen Services durch, zuerst der Feature Server. Da ist der OGC APIs Features Part 1 abgedeckt, das hat der Core Part. Und, aber das ist immer der Versuch, dass auch noch jetzt ältere OGC-Services auch unterstützt werden. Also gerade wenn man Cookie Server hinten dran hat, kann man auch noch WFS und WFST machen. Das Ganze ist immer in erster Linie eigentlich als JSON-Schnittstelle gemacht. Aber Pbox unterstützt auch das HTML-Profil, das ist eine Erweiterung vom von der Spezifikation, also Core ist wirklich die Kernservices und dann gibt es Erweiterungen, dass man auch HTML-Interfaces dazu unterstützt. Die OpenAPI wird einerseits als YAML ausgeliefert, das ist ja die Minimalunterstützung, aber es sind auch UIs drin, sogar mehrere, wo man dann das Favorisierte nutzen kann. Die Backends, wo die Feature-Daten herkommen, das ist PostGIS und GeoPackage. Das ist nicht so viele, also da werden jetzt andere Projekte mehr aufweisen, aber hier geht es darum, dass man wirklich eine schlanke Lösung hat, ohne irgendwelche externe Abhängigkeiten. Es ist ein Executable, wo die ganze Funktionalität drin ist. Konfiguration sieht so aus, muss man es nicht im Detail verstehen, aber man sieht, es ist also es ist TOML, heißt das Format, das ist eigentlich eine Erweiterung vom Ini-File-Format, das schon sehr alt ist, wo man Data Sources konfiguriert und dann Collections, die auf diesen Data Sources aufbauen, also eine Tabelle aus einer PostGIS-Datenbank ist das erste Beispiel. Und das gibt aber noch eine andere Klasse, wo ich nicht genau definieren muss, welche Tabellen ich haben will, sondern kann ich gerade schon eine Collections mit einem S konfigurieren. Also ich kann ein Verzeichnis angeben, dann werden alle filebasierten Vektorfiles gefunden und ausgeliefert. Oder ich kann eine Datenbankverbindung angeben und dann werden alle Tabellen mit Geodaten ausgeliefert. Zweiter Service ist der Map-Server, also Nachfolge von WMS, der auch weiterhin noch unterstützt wird, also WMS 1.3. Und hier ist jetzt ein anderer Fall, hier wird nicht, das ist nicht native implementiert, sondern hier wird auf Rendering-Backends zurückgegriffen. Das heißt, man kann entweder Cookie-Server im Hintergrund haben fürs Rendering oder UMN-Map-Server. Und das wird über eine FCG-Schnittstelle angebunden. Aber das heißt, man braucht keine weitere Software, also kein Webserver, sondern man hat Pbox und der ruft über FCGI, Mapserver oder Cookieserver auf. Der Dispatcher ist noch recht optimiert, halt auf Anwendungen im Kartenbereich. Es hat einen Map-Viewer integriert und liefert auch Metriken für die WMS-Aufrufe. Konfiguration sieht hier zum Beispiel so aus, man kann sagen, wie viele FCGIs man will und dann kann man entweder ein Cookies-Backend konfigurieren, da gibt man an, wo liegen die Cookies-Projekte, in welchem Verzeichnis und dann kann man auch sagen, wenn es Cookies-Files sind, dann sollen sie unter /Cookies erscheinen als Endpunkt oder CookieZ, die komprimierten Files unter CookieZ, also ich kann die auch mischen oder nur eines anbieten. Das reicht schon, das heißt, ich muss einfach meine Cookies-Projekte in diesem Verzeichnis ablegen und habe sie dann als OGC Map Service publiziert. Und beim UMN Analog, ich habe ein Verzeichnis, wo ich die Map-Files ablege. Und der Publikationspfad habe ich jetzt hier in WMS Map genannt, wo das publiziert wird. Es gibt noch einen direkten Kommandozeilenaufruf, wo ich auch nur gerade ein Projekt angeben kann, also wo ich keine solche Konfiguration brauche. Wenn ich quasi nur mal einfach ein Cookies-File anschauen will, dann kann ich den Server direkt aufrufen, serve und dann das Map-File angeben und es öffnet sich gerade ein Viewer, der das so gut wie möglich anzeigt. Das funktioniert nicht überall mit dem richtigen Ausschnitt und mit allen Details, aber das ist eigentlich die Idee und das wird sicher auch noch besser werden. Und analog kann ich auch ein Map-File aufrufen und dann öffnet sich der Webbrowser und man sieht die produzierte Karte. Also das ist der Aufruf ohne Hintergrundkonfiguration. Dann zum nächsten Service, der Tile-Server. Hier wird auch mal der API Core unterstützt. Aber hier ist jetzt ein Unterschied zu anderen Tile-Server oder zu vielen, dass es einen großen Unterschied zwischen dem Raster-Tiles und also wir beides unterstützen Raster-Tiles und Vector-Tiles und Raster-Tiles nutzt diesen Map-Service-Backend, also Cookie-Server oder Map-Server und Vector-Tiles, die werden direkt native ausgeliefert aus der Datenquelle. Und da gibt es noch ein Zwischending, dieses WMS-Proxy, das kennt man auch und gibt ja verschiedene Proxy-Implementationen eines und die rufen einen WMS-Service über HTTP auf. Also diesen Modus gibt es auch noch, wo ich nicht direkt einen Cookie-Server aufrufe, sondern eine HTTP-Adresse mit einem WMS. Also das ist ein weiterer Modus, um Raster-Tiles auszuliefern. Und bei den Vector-Tiles werden als Datenquellen PostGIS, MB-Tiles und PM-Tiles im Moment unterstützt. Das ist natürlich ein großer Unterschied. PostGIS, das sind direkt Vektordaten und MB-Tiles und PM-Tiles, das sind Teils Archive, also MB-Tiles, da sind schon bereits fertige Teils drin, die ich dann nur noch ausliefere. Aber auch das ist ein Anwendungsfall. Und PM-Tiles ist ein sehr neues Teilarchivformat, das vor allem dann fürs Hosting interessant ist. Und das wird auch unterstützt als Quelle und dann auch als Ziel fürs Teil generieren. Zusätzlich zum OGC API Tiles Standard wird auch der de facto Standard von den klassischen XYZ Tiles unterstützt. Also ist das, was eigentlich die meisten Tileserver in der Vergangenheit gemacht haben, wo dann dieses Tile-JSON ausgeliefert wird und noch weitere solche JSON-Metadaten. Das Tile-Seeding, das ist sehr optimiert, es läuft parallel ab und man kann Files generieren, MB-Tiles und PM-Tiles, habe ich schon gesagt, und man kann auch Files auf S3 direkt hochladen. Und auch das ist recht stark optimiert, dass das parallelisiert so schnell wie möglich abläuft. Ein paar Spezialfunktionen. Bbox unterstützt nicht nur Webmercator, sondern unterstützt auch andere Teil-Matrix-Sets. Also zum Beispiel hier eine letzte Demo war eine OpenStreetMap-Karte mit Equal Earth, aber das kann auch eine landesspezifische Projektion sein, die hier unterstützt wird. Das konnte auch T-Rex schon und Bbox kann auch das T-Rex-Konfigurationsfile direkt laden und hat auch die volle Funktionalität. Eine weitere Spezialität ist, dass man direkt SQL konfigurieren kann und da hat man noch weitgehende Möglichkeiten, so mit Variablen. Also ich möchte jetzt gerade so die letzte hervorheben, also ich kann auch selber Variablen einführen, die ich dann in der Abfrage benutze. Und das kann eine Zeitvariable sein oder es kann eine bestimmte Eigenschaft sein, dass ich auch sehr dynamische Vektorteils ausliefern kann. Und auch noch so etwas Neues, es gibt so einen Diagnostik-Tiles, die erzeugt werden können. Das wird dann wie normale Tiles, Vektor-Tiles ausgeliefert Und da drin steht dann als Information, wie viel Speicher wird, oder wie groß sind die Teils, und zwar pro Layer, und wie viele Features sind drin. Weil das ist sehr eine wichtige Arbeit, diese Teils zu optimieren, weil wenn die Vektorteils zu groß werden, dann hat man den ganzen Geschwindigkeitsvorteil eigentlich wieder verloren. Ich gehe hier jetzt nur kurz durch die Konfiguration durch. Also man kann eben eigene Grids definieren, das ist so ein vorgegebenes JSON-Format. Data Sources hatten wir schon, das ist hier eine andere Variante von einem Data Source. Und dann kommt der eigentliche Teilcache. Nein, also der Teilcache, wo ich die Kacheln hinschreibe, das ist hier ein filebasierter Teilcache, wo ich das Verzeichnis angebe. Und dann das Teilset, das sind dann die Beschreibungen, was ist jetzt in den Vektorteils drin. Und das erste Beispiel ist ein Proxy-Service und das zweite Beispiel nutzt einen PostGIS-Datenquelle. Und hier habe ich den Layer definiert, wo dann die Query drin ist. Selektiere mir diese drei Spalten aus einer Tabelle. Ich kann es auch noch einfacher machen, wenn ich nur die Tabelle angebe, dann muss ich nicht kein SQL schreiben. Aber hier ist es schon sehr mächtig, weil hier kann ich dann auch für verschiedene Zoom-Stufen verschiedene Queries angeben, was dann in der Praxis wichtig wird, wenn man die wirklich optimieren will. Auf der Kommandozeile hier zwei Beispiele. Also ich kann ein MB-Tiles gerade ausliefern mit Surf. Und das zweite Beispiel, wenn ich seeden will, also einen Cache vorproduzieren will, kann ich angeben, wohin, dass die Tiles geschrieben werden sollen. Und das Tileset, das muss dann hier konfiguriert sein. Denn der Asset-Server, der kann Fonts, Styles, Sprites ausliefern, hat auch eine Templating-Engine drin, das heißt, ich kann auch einen Viewer machen oder spezielle Viewer mit Funktionen, hat so als kleines Goodie noch ein Cookies-Plugin-Repository drin, wo ich einfach, wo Cookies-Files, ZIP-Files ausgeliefert werden, sodass man direkt im Cookies als Repository einbinden kann. Die Konfiguration überspringe ich jetzt mal und komme noch zum letzten Service, also der Processes. Das ist eine Implementation von Processes Core. Da sind synchrone Prozessaufrufe und asynchrone drin. Das ist jetzt auch wieder mit einem externen Backend. Hier haben wir Dexter in produktiver Anwendung. Aber unser Favorit ist eigentlich Windmill und das wird dann eigentlich so das nächste Backend werden für dieses Processing Frontend. Dann gibt es noch Authentisierung, Autorisierungsfunktionen, die ich jetzt mangels Zeit überspringen muss. Monitoring ist eingebaut, also wir haben Prometheus-Metriken drin und Jaeger-Tracing. Ein Web-Backend, das mehr im Aufbau ist, aber das wirklich das, hier das vereinfachen sollte, die Administration und dass man findet, was drin ist. Das Ganze ist modular, gibt es natürlich als Docker-Container, als eine Applikation für alles oder auch als Applikation für nur einzelne Services, also die dann wirklich extrem schlank ist. Gewisse Services sind schon im produktiven Einsatz, andere noch nicht. Und dann gibt es noch ganz experimentelle. Ich rufe auf, eigentlich wirklich das mal auszuprobieren. Also es gibt einen Download mit Executables, mit Docker, wo man das ausprobieren kann, es ist noch eine Beta-Version, aber die ist schon in gewissen Services wirklich produktiv einsetzbar. Es gibt viele Ideen, was man machen kann, Metadaten, Textsuche, IoT, ganz viele Ideen. Momentan geht es darum, wirklich Early Adopters zu finden, die experimentieren, Kontributoren zu finden, da gibt es auch schon externe, die mitwirken, und da ist die wichtigste Arbeit momentan Dokumentation schreiben. Die nächsten Schritte werden mehr How-To sein, wie man gewisse Datensätze anlegt oder was man für Abläufe machen muss. Und die Prioritäten, entweder weitere Funktionen, weitere Formate oder wir optimieren. Aber eben das ist der Grund, wieso ich hier auch den Vortrag mache, das kann man jetzt noch beeinflussen. Also User, die jetzt einsteigen und Feedback geben, die können dieses Projekt noch wirklich stark beeinflussen, in welche Richtung das es gehen wird. Gut, das war's. Meine Zeit ist um, aber ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen. Ja?
Schönen Dank für den Vortrag, Pirmin. Ich stelle mal die erste Frage aus dem Chat, die zahlreiche Votes bekommen hat. Und zwar lautet die: Es gibt bereits mehrere Webserver, die die OGC API implementieren. Was war die Motivation nach einem weiteren?
Also mein Ziel war wirklich die Mischung quasi für hohe Performance und trotzdem einfach zu bedienen. Natürlich eben die Programmiersprache, das sind halt die Entwickler, die einen machen es in Go und die anderen in Python. Und meine favorisierte Programmiersprache ist jetzt Rust und deshalb war dieses Projekt nötig. Aber ich glaube schon, dass es auch einen Nutzen hat für Anwender, die diese Mischung mögen.
Habt ihr denn schon Kunden für die oder ist das wirklich im Moment noch in dieser Early Stage?
Also wir haben Kundenprojekte, wo das eingesetzt wird, aber wo nicht jetzt die Software im Vordergrund stand, sondern halt wirklich die Applikation dahinter.
Okay. Gut, schönen Dank. Dann eine weitere Frage und dann seid ihr dran. Wie steht es Ihrer Einschätzung nach um die OGC API Style Standards? Wird hier weiter daran gearbeitet auf GitHub, war leider seit Mitte 21 nicht mehr viele Contributions.
Also ich weiß, dass daran gearbeitet wird, ich habe das GitHub-Repo nicht verfolgt. Aber Styles, der bestehende Standard ist ja SLD, der eigentlich halt in einigen Produkten stark verwendet wird, aber als Ziel, das Ziel, das es eigentlich hatte, quasi ein produktunabhängiges Format zu sein, hat es in dem Sinne nicht erreicht. Und jetzt der neue Anlauf ist, dass man näher an CSS dran ist, dass man quasi ein bisschen CSS-ähnlich das teilt. Ich weiß, dass daran gearbeitet wird, ob dieses Ziel erreichbar ist und auch anstrebbar ist, ist eine andere Frage. Also ich glaube nach wie vor, dass Rendering ist so abhängig von der Implementation, dass eine gemeinsame Beschreibungssprache immer Features beschränkt und jede Implementation wird irgendwelche Erweiterungen drin haben wollen oder Anpassungen. Drum ist jetzt das Projekt gar nicht in die Richtung ausgerichtet, sondern sie sagen einfach, fürs Rendering nehme ich ein Backend, das umsetzt. Und natürlich könnte man jetzt diesen Standard nehmen und selber rendern, aber da ist so viel Arbeit dahinter, dass will ich nicht machen.
Ja. Schönen Dank, danke Pim. Gut, Fragen aus dem Publikum.
Thanks for your talk. I was wondering if the tool supports i3DM instance 3D model or batched 3D model? Or can you imagine implementing the tool inside the software?
Also ich habe die Frage jetzt Richtung 3D verstanden. Bisher ist es rein 2D. Also es sind Mapbox-Vector-Tiles, die produziert werden und das sind zweidimensionale Tiles. Die 3D-Tiles, das ist ein anderes Format. War auch bei den Ausbauideen drin, aber ist momentan nicht geplant, dass das hier integriert wird. Und eben der Standard ist ein ganz anderer Standard, aber ist auch ein OGC Community Standard, diese 3D-Tiles. Vielleicht gibt es mal eine Verbindung, aber im Moment nicht.
Thanks. Because this is one of the kind of most needed features, for example, Cesium or Esri, they kind of implemented these features, i3DM, b3DM for rendering 3D models based on the B-bars, but in the open source community, for example, it's kind of lack of the feature. Me personally, I was all the time looking for example, because in case of 3D models, we deal with sometimes big geospatial data, and if we have some sort of these libraries or functionality that we can render big geospatial, 3D geospatial data, it would be a big contribution in the field, to my opinion.
Ja, ich interessiere mich für das Thema auch. Ich führe eine Liste Awesome 3D Tiles, wo ich Ressourcen zu dem Thema sammle. Also es gibt Open Source Viewer, CSIM selbst, es gibt Applikationen, um 3D-Tiles zu erzeugen, aber es gibt da noch viel zu tun, das ist so. Awesome 3D-Tiles.
Weitere Fragen? Falls es welche gibt, ich sehe es nicht, oder bitte hebt eure Hände etwas deutlicher. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich nochmal herzlich, Pirmin. Ihr habt genügend Zeit, denke ich, wenn ihr den Hörsaal wechseln wollt. Wir haben eine kurze Pause und dann wird uns Astrid Emde den nächsten Vortrag halten.